Es ist Abend und du bist eigentlich schon auf dem Heimweg. Und trotzdem biegst du noch einmal ab. Ein kleiner Umweg, nur ein paar Straßen weiter. Und du weißt genau warum. Du willst an seinem Haus vorbeifahren. Steht sein Auto vor der Tür? Brennt dort Licht? Ist er zu Hause oder vielleicht bei jemand anderem? Und während du da langsam vorbeifährst, schlägt dein Herz schneller. Ein Teil von dir weiß, dass es verrückt ist. Aber die Angst, etwas zu verpassen oder die Kontrolle zu verlieren, treibt dich an. Genau solche Momente meine ich, wenn ich sage, Verlustangst bringt uns dazu, dumme Dinge zu tun. Dinge, die wir hinterher bereuen, für die wir uns etwas schämen. Und die uns gleichzeitig zeigen, wie groß unsere Sehnsucht nach Sicherheit eigentlich ist. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich zählt. Ich bin Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 7 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Bela, was denkst du über die Situation, die ich gerade beschrieben habe?
Dass man vorbeifährt und guckt, ob das Auto noch steht?
Ja, oder generell, dass man so kleine Umwege fährt, entweder ob das Auto da steht oder vielleicht ob 2 Autos davor stehen.
Verstehe. Bei der Wohnung vorbeifahren, gucken, ob er bei der Arbeit ist. Ja, das ist natürlich ein häufiger Fall. Also ich will nicht sagen, das haben schon viele gemacht, aber das höre ich häufiger. Ist natürlich klar, das hat so was Impulshaftes, ne? Man hat so ein komisches Gefühl oder wie auch immer und dann hat man so diesen Impuls, dem nachzugehen, setzt sich ins Auto, fährt dahin. Wenn dann sozusagen das Auto da steht und er letztendlich das macht, was er gesagt hat, dass er das macht, dann fährt man irgendwie wieder beruhigt nach Hause. Ist ein bisschen entspannter. Aber im Grunde genommen ist es natürlich nur eine Beruhigungspille auf Zeit.
Ja.
Weil nächste Woche oder zwei
fährst
du wieder da vorbei und guckst.
Ja, ich erlebe die Situation auch häufig und das ist ja, du hast es ganz richtig gesagt, das ist ja meistens so ein Impuls, dem man irgendwie nachgeht. Wenn es ein kleiner Impuls ist, dann sitzt man sowieso im Auto und fährt irgendwie da sowieso in der Nähe vorbei und macht dann nur diesen kleinen Umweg. Wenn es ein größerer Impuls ist, kann es auch schon mal passieren, dass man sich ins Auto setzt und da einfach vorbeifährt, es gar nicht auf dem Weg liegt, man auch gar nicht im Auto saß. Und du hast es ganz richtig gesagt, es ist meistens eine kurze Beruhigung, wenn man irgendwie denkt, ah, okay, sein Auto ist da, es brennt Licht, ich habe vielleicht seine Silhouette im Fenster gesehen, alles gut. Und dann gibt einem das so ein kleines Gefühl von, okay, dann kann ich jetzt in Ruhe schlafen gehen. Ich weiß, dass er mich nicht angelogen hat.
Ja, wie gesagt, das ist in meinen Augen, meistens ist es ja nicht geplant, sondern es ist wirklich so, ja, eine Idee, die sich formt und dann macht man das und umso häufiger man das tut, umso häufiger macht man das auch. Ne? Das zieht so das eine, das andere ein bisschen nach sich. Und man darf ja auch nicht vergessen, in meinen Augen, in welchen Zustand du dich dann eigentlich versetzt. Weil du steigst in dein Auto, bist total aufgeregt, Herz klopft, du fährst los. Was erwartet dich? Also es ist eine sehr, ich will nicht sagen spannende Geschichte, aber es ist eine Ausnahmesituation.
Ja, weil du ja auch Gefahr läufst, dass er dich vielleicht sieht, dass er vielleicht gerade vorm Haus steht und dann sieht er, wie du vorbeifährst oder er erkennt dein Auto.
Ja, und dann parkst du da, steigst aus, läufst einmal ums Haus rum, guckst, brennt da Licht, steht da irgendein anderes Auto vor, dann steigst du wieder ein und je nachdem, ob du dann Sachen gesehen hast, die dir irgendwie, ich sag mal, dich beruhigen, dann ist dieser Moment dann sozusagen vorbei. Aber darum geht's mir. Es ist eine Ausnahmesituation und ein bisschen ich übertreibe, aber ein bisschen so, als wenn man sich angewöhnt, immer mal aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm zu springen, weil es ist aufregend, es ist Adrenalin und dann, wenn man dann wieder nach Hause fährt und es alles so ein bisschen abklingt und man wieder irgendwie entspannt ist, dann hat man das Problem selber nicht gelöst. Es ist eine Illusion und später, wenn der Ausnahmezustand wiederkommt, dann gewöhnt man sich sozusagen an diese Ausnahmesituation und dann geht man denen auch immer häufiger nach.
Vielleicht sollten wir auch einmal über diesen Impuls sprechen. Wir haben jetzt öfter gesagt, das ist meistens eine Impulshandlung. Und vielleicht sollten wir einmal darüber sprechen, was genau dieser Impuls ist, weil, wie es schon im Titel steht, ne, es geht auch um Verlustangst. Und dieser Impuls ist meistens der Impuls, die Angst so ein bisschen einzudämmen, indem man Kontrolle versucht irgendwie zu erlangen über die Situation, über ihn und damit quasi der Angst, die vielleicht irgendwie ruft, er lügt dich an, er ist bestimmt bei jemand anderen, er hat bestimmt Besuch,
dass man er macht nicht das, was er gesagt hat,
genau,
was er tut.
Dass man diese Angst versucht so ein bisschen einzudämmen, indem man sich ein Stück weit Kontrolle zurückholt.
Ja, da passt auch das Stalken auf Social Media ganz gut, was man ja dann auch oft macht. Mhm. Also das ist ja dann nicht, geht ja nicht nur einher, damit da irgendwie vorbeizufahren, sondern man guckt, ist er online? Mhm. Ne? Wer sind seine Freunde? Ist da jemand Neues dazugekommen? Wer sind die?
Genau, ne? Ich würde das so ein bisschen dieses, wir reden ja so ein bisschen über Verlustangst, die uns dumme Dinge tun lässt. Und bei diesem Stalking auf Social Media würde ich so ein bisschen unterscheiden in, was ist Neugier und wo ist man einfach nur wahnsinnig neugierig, gerade am Anfang. Ne? So, haben wir gemeinsame Freunde? Wer sind seine Freunde? Was gefällt ihm so? Wem folgt er? Ist alles völlig in Ordnung? Nur es gibt so Momente, da wird es wirklich zum... Also da wird es dazu benutzt, um so eine Kontrolle wiederzukriegen. Und das sind genau die Fälle, die du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, man kann ganz gut die Neugier unterscheiden. Und zwar, wenn man, ich sage jetzt mal, auf Social Media stalkt da und letztendlich schon irgendeine Art von Theorie oder Hypothese im Kopf hat, die man versucht zu beweisen oder zu widerlegen, dann ist es eigentlich keine Neugierde mehr. Mhm. Neugierde ist wirklich, dass man guckt und neugierig ist. Wie wohnt er? Was macht er?
Ja. Ne?
Mit wem umgibt er sich? Hat er Kinder? Wie auch immer.
Genau, und also ich, gerade bei diesem Social-Media-Thema, ich kenne wirklich Geschichten, wo das wirklich ausufernd ist. Also wo nicht nur dann die Social-Media, sondern vielleicht auch noch die Kleinanzeigen-Links gecheckt werden von sämtlichen Leuten in seiner Umgebung, wo geguckt wird, welcher Boden liegt, auf welchem Foto, sind es eventuell die gleichen Böden. Also es hat wirklich was von Detektivarbeit. Und da ist dann auch immer die Frage, die dahinter steht, so ein bisschen ist, warum macht man das? Ist es wirklich einfach nur Neugierde oder ist da auch der Impuls, das zu machen, dass man eigentlich aus einer Angst heraus handelt, aus einer Angst heraus, dass man irgendwie denkt, irgendwas stimmt da nicht, er verheimlicht mir was und ich suche jetzt so lange, bis ich entweder einen Beweis dafür habe, dass da wirklich was nicht stimmt oder ich suche so lange, bis meine Angst klein wird, kleiner wird und ich sagen kann, okay, vielleicht ist er einer von den Guten.
Ja, auch hier möchte ich sagen, man muss auch gucken, in welchen Zustand man sich selber versetzt, weil das ist natürlich ein riesengroßes Rätsel und ein riesengroßes Puzzle und das lässt einen ja dann gar nicht los. Weil du kannst natürlich gucken, suchen und finden oder vermeintlich finden, aber du wirst immer noch mal, auch wenn du nichts gefunden hast, das Gefühl haben, habe ich was übersehen? Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit, wie man die Frage lösen kann. Und dann übernimmt die sozusagen immer mal wieder dein Leben. Mhm. Also du sitzt dann irgendwo rum und dann kommen dir diese Gedanken hoch. Und dann musst du wieder diesen Impuls nachgehen.
Und was man bei diesem Stalking bei Social Media auch sagen muss, ist, ganz oft wirft es auch viel mehr Fragen auf, als das beantwortet. Ne? Man kommt jetzt weder zu dem einen Schluss noch zu dem anderen Schluss, sondern denkt irgendwie, ja, hier ist irgendwie vielleicht ist hier was, vielleicht ist diese Frau mir gefährlich, vielleicht folgt er der, vielleicht wer ist die, die da gerade ein Herz drunter gemacht hat oder irgendwas kommentiert hat. Und ganz oft gibt es ja gar kein richtiges Ergebnis der Suche quasi, sondern es ist einfach nur, man ist eigentlich unsicherer als vorher oft.
Ja, wir haben ja gesagt, wir haben ja von dummen Dingen geredet. Ich meine, es ist nicht dumm in dem Sinne, aber man begibt sich freiwillig, ich sag jetzt mal, in den Bau des Kaninchens. Mhm. Und verirrt sich dort. Das ist doof, ja. Weil es dir danach nicht besser geht. Im Gegenteil, die Unsicherheit wird steigen.
Oft ist es so, ja. Weil wenn man sich Kontrolle anguckt, dann ist ja Kontrolle, also du kannst ja nicht die vollständige Kontrolle über jemanden haben. Das heißt, du hattest gesagt, Kontrolle ist eine Illusion und das ist sie in dem Moment auch. Ne? In dem Moment, wo du da vorbeifährst und denkst, das ist alles in Ordnung, sein Auto steht da, das Licht brennt. Das bedeutet ja eigentlich nichts. So, du hast ja nicht die vollständige Kontrolle und die kannst du auch nicht erlangen. Das heißt, mit Kontrolle gegen Angst zu arbeiten, ist ein Kampf gegen Windmühlen, den du letztendlich nicht gewinnen kannst.
Ja, weil es gibt immer Lücken.
Ja.
Und immer wieder, nehmen wir das Handy zum Beispiel. Also sagen wir mal, er sagt, er ist irgendwo und dann hast du ein schlechtes Gefühl, rufst ihn an und dann geht er nicht ran. Vielleicht ortest du ihn dann sogar, ne? Wenn ihr irgendwie sowas gemeinsam irgendwie eingestellt habt.
Ja, oder dieses Standorte teilen.
Und Standort, genau, das meine ich. Und dann hast du diese Information und auch dann denkst du dir, okay, aber er könnte das Handy ja jetzt auch irgendwo beim Sport gelassen haben.
Im Büro gelassen haben.
Also es
gibt immer eine Lücke und es gibt halt nicht die vollständige Kontrolle. Und was man sich dann halt angucken kann, ist den Kern der Angst, ne? Dass man dann entweder guckt, okay, ist das was mit mir zu tun hat? Ist das eine Angst von früher, die ich irgendwie mit mir rumtrage? Ist es eine schwere Angst, verletzt zu werden? Oder liegt es auch an ihm, dass er sich sehr ambivalent verhält, dass er gewisse Ängste einfach triggert mit seinem Verhalten?
Wie denkst du über so Anrufen, so wiederholtes Anrufen, so 10-mal, ja, sag ich jetzt mal, oder auch Nachrichten schreiben ohne Punkt und Komma, also eine nach der anderen?
Auf jeden Fall sind das auch Dinge, wo ich sagen würde, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann auch oft so, dass die Frauen, die das sehr doll machen, mir auch selber rückmerken, ja, das war dann doof. Ich habe ihm geschrieben, dann habe ich ihm nochmal geschrieben, was los ist. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich das doof finde, dass er mir jetzt nicht antwortet. Dann habe ich 5-mal da angerufen. Und ne, so das kann sich dann einfach so hochschaukeln, dass das oft was...
Aber was steht dahinter, wenn man das macht?
Ich glaube, dass dahinter steht... Also erstmal ist natürlich dieses... Meistens passiert das ja auf WhatsApp. Und WhatsApp ist sehr einladend, sich sehr ausgiebig und lange damit zu beschäftigen. Im Sinne von, ich schreibe ihm, ich kontrolliere, hat er einen Haken, hat er 2 Haken, werden die Haken blau, ich sehe, ob er online ist, ich sehe, wann er das letzte Mal online war. Und dieses Ganze, sich damit beschäftigen, da kann man halt, du hast so schön Kaninchenbau, das Wort benutzt, da kann man wirklich in so einen Strudel reinraten, dass man denkt, ich will jetzt sofort wissen, was los ist, weil ich merke, es ist irgendwas los. Ich habe dir geschrieben, die Häkchen sind blau geworden, ich habe gesehen, dass du online warst, trotzdem kriege ich keine Antwort, also schreibe ich nochmal, also rufe ich dich an. Und ich brauche jetzt eine Lösung, weil ich kann jetzt nicht so weitermachen. Ich kann jetzt nicht mehr, ich sag mal, zur Tagesordnung übergehen.
Innehalten und was anderes machen.
Genau, weil ich da jetzt so drin bin in diesem Thema und da auch nicht so richtig loslassen kann.
Und was verspürt? Ist es Panik, was man dann verspürt?
Es ist auf jeden Fall eine Verlustangst, glaube ich, ne? Dass man denkt, irgendwas ist und ich muss es jetzt auch geklärt haben. Ich kann nicht weitermachen, weil jetzt bin ich quasi in einem Zustand von sehr aufgebracht, sehr aufgeregt. Und ich bilde mir ein, dass er das jetzt wieder gut machen könnte, indem er sich meldet. Wenn ich jetzt mit ihm sprechen würde, dann würde es mir wieder gut gehen.
Im Sinne von rückversichern?
Ja, im Sinne von rückversichern, im Sinne von, er könnte mir dann vielleicht ein Stück weit entweder die Sicherheit geben, dass alles in Ordnung ist, oder vielleicht auch die Sicherheit geben, dass eben nichts in Ordnung ist und dass mein Bauchgefühl total richtig ist. Das kann ja auch sein.
Aber der Limbo muss aufhören, dieses Zwischending.
Genau. Mhm. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen dazu, was so Notfallstrategien sind, um halt nicht in diese Sachen so reinzuschlittern, sage ich mal, sondern dass man guckt, okay, was kann ich ganz genau machen, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade merke, ich war jetzt eine Stunde am Handy und habe abwechselnd gecheckt, wann er online war, bin immer wieder reingegangen, habe geguckt, ob die Haken blau werden. Dann kann man auf jeden Fall wirklich einen Stopp, also dass man sich wirklich dazu zwingt, so Stopp-Momente einzulegen, dass man sagt, okay, stopp jetzt, ich höre jetzt hier auf, ich lasse die Nachricht so stehen und versuche innezuhalten und dann gegebenenfalls auch weiterzumachen mit meinem ganz persönlichen Alltag, was bei mir ansteht.
Ja, es ist halt schwer, wenn man dann schon so weit fortgeschritten ist, da wieder rauszukommen. Deswegen ist es natürlich, das meinte ich halt, ne, man trainiert sich in so Zustände hinein und wenn man dann sofort den wieder reaktiviert und man ist super aufgeregt und man zittert praktisch und es ist richtig schlimm, dann ist die Unruhe so groß, dass irgendwie etwas erfolgen muss. Irgendeine Art von Bestätigung muss kommen, irgendwas, dass es wieder weggeht. Mhm. Und da kommt dann auch dieser Impuls, ne, diese Impulshandlungen, die wir am Anfang hatten. Ne, das ist ja auch eine Art von Beruhigung oder Kontrolle oder wie auch immer.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort teilen Bela und ich unsere Gedanken zu Liebe, Beziehung und Herzschmerz. Und geben dir leicht umsetzbare Tipps für deinen Alltag. Wenn du dir in deiner Beziehung mehr Verbindung, Klarheit oder einfach neue Impulse wünschst, kannst du dir auch gerne ein telefonisches Coaching bei uns buchen. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne mal vorbei. Und jetzt zurück zur Folge.
Und wenn man generell an solchen, ich sag jetzt mal, Kreisläufen leidet, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man lernt, sich selbst zu beruhigen. Mhm. Und da spielt eine gewisse Art von Kontrolle über seine Gedanken eine wichtige Rolle, weil man muss ja auch irgendwo lernen, seine Emotionen ein bisschen zu kontrollieren, weil Unbedingt. Sobald die Angst übernimmt, läuft man frei. Mhm. Da kommen selten gute Dinge bei rum.
Ja,
kommen wir
genau.
Wieder zum Titel.
Und, man, also. Und auch da ist es so, man fühlt sich ja schlecht. Ne? Ja. Mit jeder Nachricht, die man mehr macht, mit jedem Anruf, den man macht und er geht nicht dran. Man fühlt sich ja immer schlechter. Du hast ganz wichtige Sachen gesagt, versuchen sich selber zu beruhigen, also zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich, dass es mir jetzt gut geht und ich atme jetzt 10-mal tief ein und aus, gehe einmal um den Block, versuche mich irgendwie erstmal vielleicht auch wirklich gedanklich abzulenken, ne, mit irgendwas und dann einfach ein bisschen runterzukommen und aus diesem Film rauszukommen.
Genau, es gibt natürlich viele Dinge, die man tun kann, die sprengen jetzt hier den Rahmen, aber das Wichtigste für mich ist, es sind letztendlich doch irgendwo Zustände, in die man reinrutscht.
Ja.
Und da muss man entweder versuchen, nicht reinzurutschen. Und wenn man da reingerutscht ist, muss man halt auch längerfristig halt lernen, das ein bisschen abzuschwächen und da sich eben nicht dem hinzugeben. Man muss irgendwo zurücktreten können.
Genau, und du hattest Gedankenkontrolle einmal als Stichwort genannt. Es ist natürlich, es fällt uns meistens einfacher, immer in den gleichen Gedanken zu bleiben. So, und wir trainieren uns auch gewisse Pfade im Gehirn an, die wir dann immer wieder gehen. Also wenn er nicht antwortet, dann gehen wir immer wieder diesen Pfad. Wahrscheinlich betrügt er mich gerade, er will mich gar nicht.
Das ist der Ohrwurm.
Ne? Genau. Und sich ganz bewusst zu sein, dass das Gehirn, das nimmt die Pfade, die man immer gegangen ist. Es ist schwierig, keiner hat gesagt, es ist einfach, es ist sehr schwierig, neue Pfade zu gehen. Es ist sehr schwierig zu sagen, ich gehe jetzt aber nicht den Weg. Ich gehe nicht in diesen Hasenbau, sondern ich mache jetzt was anderes. Ich versuche mein Gehirn da irgendwie rauszutrainieren. Ja,
wenn man ganz tolle Gedankenkreise hat, das ist wie ein Ohrwurm. Beim Ohrwurm fehlt dem Gehirn eine Information, wie es weitergeht. Und es geht in Endlosschleife, weil die Information sozusagen fehlt. Und das beschäftigt das Gehirn. Und so ähnlich kann man sich das auch in meinen Augen vorstellen. Also dieses ewige Gedankenkreisen und man kommt immer wieder an den gleichen Punkt und man startet immer wieder und dann endet man wieder dort, ist halt, es sind ungeklärte Fragen.
Mhm. Aber man kann trotzdem rauskommen, also das ist mir ganz wichtig
natürlich,
zu betonen.
Natürlich.
Also es ist jetzt nicht so, dass das ist einfach so und das muss man so hinnehmen,
nein,
sondern sich selber versuchen zu beruhigen, indem man versucht, ganz aktiv seine Gedanken zu kontrollieren, indem man ganz aktiv sagt, okay, ich höre jetzt hier an der Stelle auf, ich lass los. Ich gehe weiter. Das sind Möglichkeiten, die man immer hat.
Eine Frage an dich jetzt mal. Auch dumme Dinge, die man sozusagen tun kann. Hattest du schon mal den Fall, dass eine Frau, ich sag mal, sich äußerlich verändert hat, um dem Mann zu gefallen? Also der hat zum Beispiel gesagt, du, ich mag Blondinen und dann hat sie sich die Haare blond gefärbt oder so?
Ich weiß nicht, ob ich das mit der Haarfarbe, ob mir das mal so zugetragen wurde. Was ich aber auf jeden Fall kenne, ist so der Klamottenstil, dass man da sich langsam anpasst, dass man sich vielleicht auch manchmal plötzlich für Hobbys interessiert, für die man sich eigentlich vorher gar nicht interessiert hat, dass man plötzlich doch anfängt, sich total für die, das ist jetzt sehr klischeebehaftet, aber dass man plötzlich anfängt, sich für die Bundesliga super zu interessieren oder fürs Angeln oder sonst irgendwas. Das habe ich schon öfter mal erlebt.
Was steht dahinter?
Dahinter steht meistens...
Das ist ja ein Extrembeispiel, aber was steht dahinter?
Genau.
Mit dem Kleinen auch.
Dahinter steht, dass man den Impuls hat, sich seinem Partner anzupassen. Wenn man denkt, okay, wenn ich das perfekte Gegenstück zu ihm bin oder für ihn die perfekte Frau bin, dann passe ich mich an, dann gleichen wir uns an. Ich gebe ihm quasi das, was ich vermeintlich glaube, was er möchte, nämlich eine Frau, die seine Hobbys teilt, die sich so anzieht, wie das, was er vielleicht sexy findet oder so die Haare so hat wie seine Ex-Freundin oder solche Sachen. Und dahinter steckt auf jeden Fall fast immer Verlustangst, weil es auch schon ein bisschen was damit zu tun hat, dass man ein Stück weit sich selber so ein kleines bisschen, ich sag mal, aufgibt und dafür sich dem anderen anpasst.
Wären das dann irgendwie Kompromisse oder wie kann ich das verstehen? Weil ich meine, wenn man, es ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, wenn ich denke, okay, dem Menschen gefällt es, dann...
Der Mensch mag Fußball, also interessiere ich mich auch für Fußball. Das ist auch, also es ist in dem Sinne auch schön, aber es sollte vielleicht auch als das kommuniziert werden und nicht als einfach nur, ich mache das, weil ich denke, dass du das willst, sondern... Ah, okay, es ist wahnsinnig klischeehaft, aber wir bleiben einfach mal bei Fußball. ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Fußball, aber vielleicht kannst du mir ja kurz irgendwie erklären, was da gerade los ist. Und ich kann ja versuchen, für heute Abend, wenn wir uns das Spiel angucken, mich auch ein bisschen dafür zu begeistern. Vielleicht gefällt es mir ja. Und das hat mehrere positive Effekte. Nämlich der eine positive Effekt hat es, dass man sich selber so ein bisschen treu bleibt, ne? Dass man sagt, gut, war bis jetzt nicht mein Ding, aber kann ja noch werden, dass ich mich dafür auch interessiere. Der andere positive Effekt ist, dass das ja eigentlich was Schönes ist, zu sagen, eigentlich ist das nicht mein Ding, aber für dich versuche ich irgendwie, ob das vielleicht unser gemeinsames Hobby werden kann. Und das ist ja auch eigentlich ein Kompliment für den anderen und gibt dem anderen auch die Möglichkeit, das genau als das zu sehen. Ne? Nämlich irgendwie, man trifft sich und denkt, okay, wie schön, sie bemüht sich da irgendwie. Und dieses, ich passe mich einfach an, ohne zu kommunizieren, dass das eigentlich nicht mein Ding ist, sondern ich mache das so unterschwellig und kommuniziere ihm das gar nicht, sondern bin dann plötzlich auch super informiert, was überall los ist. Das ist schwierig, gerade weil das ein bisschen was mit Selbstaufgabe zu tun hat in den Momenten und weil es auch ein bisschen unfair, ich breche ja selten eine Lanze für Männer, aber da muss ich das mal machen, es ist auch ein bisschen unfair dem Mann gegenüber, weil er weiß es dann vielleicht gar nicht in dem Maße zu schätzen, weil er einfach denkt, ach so, das ist auch ihr Hobby, alles klar, dann können wir jetzt ja jeden Tag 5 Stunden darüber reden und das scheint ihr ja gar nichts auszumachen.
Und sie kann nicht zurück.
Und sie kann nicht zurück.
Isabella, was hältst du von so Fällen, wo die Frau, ich sag jetzt mal, eigentlich ist ihr zum Heulen zumute, aber sie bleibt tapfer ihm gegenüber, in seiner Gegenwart, schluckt die Tränen runter und versteckt es sozusagen. Ist das klug oder...
Ist tatsächlich auch was häufig passiert, dass man irgendwie so den Impuls hat, ich muss jetzt irgendwie nett sein und ich habe gerade was Wahnsinniges erlebt, was mich eigentlich total enttäuscht hat, aber ich lächel tapfer und tu so, als wäre nichts. Das ist immer also man schluckt seine eigenen Gefühle runter, nämlich dass man gerade eigentlich enttäuscht ist, dass einem eigentlich gerade zum Heulen zumute ist. Man schluckt es runter und denkt, okay, wenn ich jetzt zeige, wie ich mich fühle, dann ist er vielleicht im mildesten Falle, ist er damit überfordert. Im schlechtesten Falle macht ihn das vielleicht wütend. Aber man macht das auch ihm zuliebe. Also man zeigt seine wahren Gefühle nicht, auch aus Angst, dass er irgendwie vielleicht so reagieren könnte, dass euch das so ein bisschen auseinanderbringt.
Und wie ist es dann, wenn die Frau das Gefühl hat, durch will mir jetzt keine Blöße geben? Passt es da auch rein oder ist es was anderes?
Ich würde sagen, es ist was anderes, weil das ich will mir keine Blöße geben und ich zeige ihm jetzt nicht, wie enttäuscht ich eigentlich bin zum Beispiel, hat eher was damit zu tun, dass einem vielleicht Sachen unangenehm sind, dass einem Sachen, ja, dass man sich vielleicht für gewisse Sachen auch schämt. Und trotzdem ist das, was ich auch in diesen Fällen raten würde, tatsächlich das Gleiche, nämlich sich wirklich bewusst zu machen, was sind meine Gefühle, welche Bedürfnisse stehen hinter den Gefühlen. Ne? Wenn man enttäuscht ist, ist das meistens, weil man ein Bedürfnis hatte, was nicht erfüllt wurde. Das heißt, sich das bewusst zu machen, gegebenenfalls zu kommunizieren, aber auch, was für einen Zwischenschritt man machen kann, ist, dass man sich dem bewusst wird und sich vielleicht Sachen aufschreibt, vielleicht auch Momente aufschreibt, in denen man sich schlecht gefühlt hat. Ne? Wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin noch nicht so weit, dass ich ihm das sagen kann, so wie ich mich gerade fühle oder so, was gerade meine Bedürfnisse sind, dann kann man auch den Zwischenschritt gehen und das irgendwie in seine Handy-Notizen schreiben mit Situationen. Ich habe mich da so gefühlt, er hat das gesagt, und ich hätte mir eigentlich das gewünscht. So, das ist so ein Zwischenschritt, den man durchaus gehen kann, um das so ein bisschen zu trainieren, dass man sich nicht selber aufgibt letztendlich, dass man nicht quasi sich selber antrainiert, okay, ich darf keine eigenen Bedürfnisse, ich darf keine eigenen Gefühle haben, sondern ich bin die ganze Zeit nur auf ihn fixiert, bin darauf fixiert, was er so möchte, was so seine Wünsche sind und gebe mich dabei selber auf.
Ich habe dich das auch gefragt, weil ich das oft jetzt auch in der Beratung begegnet mir das auch immer und immer wieder, und zwar der Umstand, dass was man spürt und was man nach außen transportiert, genau das Gegenteil ist. Also als Beispiel, ich als Frau empfinde Enttäuschung, aber ich äußere Verständnis. Ich bin traurig, aber ich spiele mit, alles ist gut. Mhm. Ich bin eigentlich wütend, aber ich bin leise. Mhm. Und all diese Dinge führen natürlich in meinen Augen dazu, dass man, wir hatten ja über so Zustände gesprochen, wenn man kein Ventil hat dafür, also oder nicht gesehen wird in seinen Gefühlen, das Gefühl hat, der andere nimmt mich ja gar nicht wahr und man, ich sag jetzt mal, in so einem Zyklus gefangen ist, dann sind es genau die Dinge, die dahin führen, dass man dann in so Zuständen
genau, endet. Weil man meistens, man drückt es ja nicht weg und dann ist es weg, sondern man drückt es weg und für den Moment ist es dann vielleicht gut, für den Moment ist es dann nicht, ist die Enttäuschung, die ich eigentlich erlebe, wegzudrücken mit dem Lächeln und zu sagen, es ist alles gut, aber es ist ja nicht weg und meistens kommt es dann, wenn man alleine ist, zu Hause ist und genau das ist dann wahrscheinlich das, was einem dann zu den Sachen treibt quasi, die wir jetzt am Anfang hatten, die machen, dass du halt dann Angst bekommst, ne? Irgendwas stimmt da vielleicht nicht, irgendwie war das komisch, irgendwie muss ich jetzt seine Sachen checken, irgendwie versuche ich jetzt Kontrolle darüber zu gewinnen, was da abgegangen ist.
Und was kann man tun? Also ich empfehle da immer generell, man sollte sich Dinge, wie du es selber schon erwähnt hast, aufschreiben. Man sollte sich seine Gedankengänge und auch solche, ich sag mal, Ereignisse aufschreiben, damit man das auch ein bisschen so aus seinem Organismus bekommt. Mhm. Also es hilft gegen Gedankenkreisen, aber es hilft auch, wenn man dann zurückblättert, sieht, was hat mich eigentlich beschäftigt. Mhm. Weil eine Beobachtung, die ich habe, ich komme nochmal zum Titel, irgendwie generell dumme Dinge tut, dann hat das oft mit Impulsivität zu tun. Mhm. Und Impulsivität wiederum hat damit zu tun, dass es irgendwann das Fass voll ist. Mhm. Dass man nicht mehr kann, weil es muss irgendwas passieren. Da kommt so ein Aktionismus her. Mhm. Ich brauche irgendeine Beruhigungspille. Und diese Menschen sind dann immer im Moment. Mhm. Immer im Moment. Und vielleicht, wenn sie nachdenken, denken sie irgendwie mal an die Zukunft und schauen in die Vergangenheit.
Das ist aber ja das, was Angst macht. Ne? Angst macht, dass wir im Jetzt sind, dass unsere Sinne jetzt geschärft sind, dass wir quasi darauf warten oder dass wir eine Gefahr spüren, ne, die von unserer Beziehung, vielleicht könnte er mich verlassen, vielleicht hat er eine andere, das ist die Gefahr, vielleicht ist er weg, das ist die Gefahr, das macht uns Angst und in dem Moment schärfen sich die Sinne, wir sind im Hier und Jetzt, wir kommen da nicht raus, wir brauchen irgendwie, wie du so schön sagst, irgendeine Beruhigung, irgendeine Bestätigung, dass wir aus diesem...
Genau, und man kann die Sachen aufschreiben, seine Gedankengänge. Zum Beispiel, wenn die Frau jetzt irgendwie einen Gedankengang hat und sie begründet das damit, dass sie etwas bei ihm beobachtet hat, mhm, dann sollte man das aufschreiben. Weil oftmals passiert dann, dass 3 Wochen später sich die Sache aufklärt. Mhm. Und man sieht, das war einfach ein Gespenst, was man gesehen hat. Mhm. Aber wenn man sich die Sachen nicht aufschreibt, dann gehen die verloren. Aber was bleibt, ist das Gefühl. Genau. Ähnlich so, wie wenn ich dir einen Witz erzähle. Mhm. Man erinnert sich selten an die Witze, aber man weiß, man hat gut gelacht. Mhm. Der Zustand bleibt bestehen.
Ja, unser Gehirn speichert die Information von Gefühlen mehr als die Tatsachen oder die Information an sich. Vielleicht noch eine Sache dazu, was ich ganz, ganz oft mit Frauen übe, die unter Verlustangst leiden und vielleicht auch schon länger in einer Beziehung sind, wo sie sehr viel sich schon angepasst haben, sehr viel sich selber zurückgenommen haben, sehr viel für den anderen gemacht haben. Da übe ich ganz oft ein Aufschreiben von Gefühlen und Bedürfnissen, heißt ja auch oder setzt voraus, dass man die Bedürfnisse kennt und benennen kann. Und das ist was, was ganz oft auch am Anfang steht von einer Frau, die jetzt schon sehr trainiert ist, sage ich mal, darauf, sich selber ganz doll nach hinten zu stellen, den anderen sehr doll eine Priorität einzuräumen, dass man erstmal trainiert, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse? Was möchtest du eigentlich? Warum geht's dir in der Beziehung so schlecht? Was fehlt dir da? Und dann, welche Gefühle resultieren daraus? Was sind die Gefühle, die du immer runterschluckst, weil deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden? Und das ist was.
So kann man auf jeden Fall sehr gut Muster auffinden.
Ja.
Dann, genau. Wenn man dann zurückschaut. Noch eine andere Sache. Was hältst du so von Frauen, die, ich sag jetzt mal, sich zurückziehen, um dem anderen irgendwie etwas zu zeigen? Mhm. Irgendwie, ich will nicht sagen bestrafen, weil das ist das falsche Wort, aber das geht so oft einher mit fehlender Wertschätzung, sage ich jetzt mal, oder Enttäuschung und man möchte dem anderen irgendwie zeigen, er hat was falsch gemacht.
Ja, also vielleicht erstmal eine Sache zum Rückzug. Ich würde da auch immer in zwei unterschiedliche Arten von Rückzug trennen, und zwar einmal der Rückzug, den gibt es, den man für sich macht, weil man merkt, das tut mir hier gerade nicht gut. Ich brauche Abstand, muss meinen Kopf klar kriegen. Ich die Gefühle, das ist jetzt gerade zu viel geworden und ich nehme mich da jetzt mal raus, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren,
um
mich, genau, um vielleicht auch Klarheit zu finden irgendwo. Das ist der eine und der ist gut. So, um das jetzt mal ein bisschen zu bewerten. So, und dann gibt's den Rückzug, den man so ein bisschen aus einer passiv-aggressiven Haltung rausmacht, nämlich ein, ich möchte ihm zeigen, dass er was falsch gemacht hat und deswegen antworte ich ihm jetzt nicht, deswegen zeige ich ihm jetzt die kalte Schulter. Das finde ich immer schwierig, weil man meistens gegen seine Bedürfnisse handelt, weil man hat ja eigentlich das Bedürfnis oft nach Nähe und nach Sicherheit und bekommt das nicht. Und dann reagiert man quasi, indem man sich selber auch sagt, okay, aber diese Nähe, die fordere ich jetzt gar nicht ein. Ich gehe auch gar nicht in das Gespräch, sondern ich ziehe mich auch zurück. Und es ist auch oft nicht sonderlich durchdacht, weil...
Es ist nicht zu Ende gedacht.
Es ist nicht zu Ende gedacht, weil oft entsteht dann eine noch größere Kluft, eine noch größere Lücke.
Oder ein Nebenkriegsschauplatz wird aufgemacht.
Ja, deswegen ist das eine Strategie, die mit der man sich oft selber mehr schadet.
Was ist so das Bedürfnis, was so generell dahinter steht? Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann mit den Frauen rede, sie haben halt das Gefühl, in der Beziehung irgendwie nie das Oberwasser zu haben.
Ja.
Sondern sie müssen sich immer nach dem anderen richten. Sie müssen immer irgendwie, ich sag jetzt mal, Erwartungen, Bedürfnisse erfüllen. Und sie selber haben überhaupt gar keinen Hebel, den sie einsetzen können.
Also das
irgendwie
Gefühl,
ihre eigenen Interessen auch irgendwie durchzubringen, wenn sie die benennen können.
Natürlich. Genau, das Gefühl, was dahinter steht, ist meistens Wut oder Verletzung. Er hat was gemacht, was dich wütend gemacht hat oder verletzt gemacht hat. Und anstatt, dass du versuchst, mit ihm ins Gespräch zu kommen und das zu klären, ziehst du dich zurück. Du versuchst in dem Moment auch, die Kontrolle wahrscheinlich über die Situation wieder zu kriegen. Oft ist das ja auch, kommt es aus einer Situation heraus, dass man das Gefühl hat, der andere hat die Macht, darüber entweder zu entscheiden, wie es mir geht, oder auch die Entscheidung, wann wir uns sehen, wann wir uns nicht sehen. Und um dieses Machtspiel irgendwie umzukehren, zeige ich ihm jetzt mal die kalte Schulter. Das ist ja oft.
Hm.
Und
auch nur mit zweifelhaftem Erfolg.
Oft. Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe, wo es erfolgreich war. Nee, fällt mir jetzt nicht so richtig ein. Nein, dass er dann gekommen ist und unterm Fenster stand und gesungen hat.
Du hast eine ganz wichtige Sache gesagt und die möchte ich eigentlich unterstreichen. Also, wenn man Dinge tut, wo man gegen seine eigenen Interessen handelt, das ist immer, wo es sehr, sehr schwierig wird. Weil das machen viele Menschen, bewusst oder unterbewusst. Und manchmal auch aus Hilflosigkeit. Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir mal, da ist irgendeine Affärensituation. Mhm. Man wird fürchterlich hingehalten.
Ja.
Und man weiß ja eigentlich, der macht das jetzt hier gerade zum dritten Mal.
Genau, und ich kriege zum dritten Mal das Versprechen, dass ich mich trenne und für dich entscheide, wenn die Kinder erstmal groß sind, in 20 Jahren,
das
wenn
sind die so die typischen, genau, das sind die typischen Argumente. Aber wo man dann sozusagen eigentlich weiß, ich bin hier, und das ist eigentlich nicht mein Interesse. Also ich tue Sachen gegen meine eigenen Dinge, die mir eigentlich gut tun.
Mhm.
Sondern ich bleibe da, wo es mir schlecht geht. Ich finde, es ist immer der Moment, wo man sich selber irgendwie so ein bisschen bescheuert vorkommt.
Mhm.
Das ist immer so der Punkt, wo man sagt, okay,
das war dumm von mir.
Das war auf jeden Fall doof. Und umso häufiger man diese Dinge tut, umso mehr verliert man irgendwie so seine eigene Souveränität.
Ja,
und,
total.
Und das ist so der Moment, wo man dann aufpassen muss.
Genau, man verliert seine eigene Souveränität, beziehungsweise auch, wenn man von sich selber sagt, dass man dumme Dinge tut, dann ist das ja auch ein bisschen abwertend, sich selber gegenüber. Und man sollte darauf achten, dass man immer gut zu sich ist, dass man gut mit sich selber redet, dass man lieb zu sich selber ist. Und da vielleicht noch ganz zum Schluss auch noch ein ganz wichtiger Gedanke. Wir haben jetzt über Verlustangst gesprochen und Angst ist ja was, was dich beschützen will. Es ist ja eigentlich aus dem Impuls heraus, also auch die Verlustangst, die kommt aus dem Impuls heraus, ich will dich vor Verletzung schützen, ich will dich vor Trauer schützen, ich will dich vor schlechten Gefühlen schützen und deswegen bin ich da. Und manchmal lässt die Angst einen dann dumme Dinge tun. Also das ist nicht immer... Das sind nicht die besten Entscheidungen, die man trifft, aber trotzdem ist sie dafür da, eigentlich, um dich zu beschützen. Deswegen, man darf ruhig liebevoll mit sich sein, mit seinen Gefühlen sein und gut zu sich selber sprechen.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Das war's für diese Folge Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, was wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Neue Folgen gibt es zweimal die Woche, jeden Montag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dabei warst und wir hören uns bald wieder.